Ich lese uns Gottes Wort für diesen Abend aus dem 1. Korintherbrief, dem Kapitel 15, die Verse 1 bis 11 und von 14 bis 22. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Worte festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, einen Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Denn sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass wir uns heute wieder um dein Wort scharen dürfen, auf dein Wort hören dürfen. Dein Wort möchte zu uns reden, in unsere Situation hinein und es möchte unseren Glauben stärken, unseren Glauben an dich, den Anfänger und Vollender. Wir beten dich an darüber und sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass du uns in deinem Wort begegnest. Darum wollen wir dich an diesem Abend auch bitten. Wir möchten dich bitten auch für Markus, dass du ihn leitest in der Verkündigung, in der Auslegung deines Wortes und dass du uns die Ohren öffnest und das Herz öffnest, dass wir hören, wie wir hören. Wir möchten dich auch für dein Volk Israel bitten, das in so arger Bedrängnis ist von allen Seiten und wir vertrauen es dir immer wieder an, dass du nicht zu spät kommst, und dass du über deinem Volk wachst. Wir bitten dich für unsere Gemeinde auch in dieser Zeit hier an diesem Ort, dass du sie stärkst und segnest und dass vor allem auch Menschen durch die Verkündigung von dir an dich zum Glauben kommen. Und so sagen wir dir Dank von ganzem Herzen für diese Begegnung mit dir und wir beten dich an, denn du bist unser König und Gott. Gelobt sei dein Name. Amen.
Wachstum im Glauben, wie geschieht das? So ist das Thema heute Abend überschrieben. Wachstum im Glauben, das wünsche ich mir, das wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Das wünschen wir uns vielleicht auch gegenseitig, wenn wir uns Grußkarten schreiben oder beglückwünschen zu einem neuen Lebensjahr. Und deswegen kam mir der Gedanke, das mal über so einen Wortdienst zu stellen als Thema: Was heißt es, im Glauben zu wachsen? Wie geschieht das? Doch bevor wir auf das Wachstum des Glaubens eingehen, müssen wir erst einmal drei Dinge klären. Erstens, was glauben wir eigentlich? Was ist eigentlich Inhalt und Kern unseres Glaubens? Zweitens, woher kommt denn überhaupt unser Glaube? Wie haben wir ihn empfangen? Warum glauben wir? Und dann, welche Auswirkungen hat der Glaube für uns, die wir glauben? Was ist der Unterschied zwischen uns, die wir glauben, und denen, die nicht oder noch nicht glauben? Wahrscheinlich hat jeder Einzelne von euch Antworten auch auf diese Fragen. Antworten, die sicher richtig sind, aber auch vielleicht neue Fragen aufwerfen. Und vielleicht hat sich auch jemand gewundert, warum der Michael 1. Korinther 15 gelesen hat. Hängt einfach damit zusammen, dass Paulus da beschreibt, wie das eigentlich vor sich geht, was er verkündigt hat. Und wir haben das gehört, das Kern unseres Glaubens, so schreibt es Paulus an die Korinther, ist die Auferstehung Jesu Christi. Jesu Christi, des Sohnes Gottes, der aus der Herrlichkeit des Vaters vom Himmel auf die Erde als Mensch gekommen ist, um die Welt, den Kosmos, die Schöpfung durch seinen Tod am Kreuz, durch sein kostbares Blut zu erlösen. Die Auferstehung Jesu beschreibt Paulus als eine historische Tatsache. Er nennt die Zeugen zum Teil beim Namen. Ja? Und diese mehrere hundert Brüder, die auf einmal ihn gesehen haben, die hatten es natürlich leicht, an die Auferstehung zu glauben. Aber es war wohl dann schon so, dass zum Zeitpunkt der Abfassung des Briefes daran schon auch Zweifel aufkamen. Und bis heute gilt es, was der Paulus geschrieben hat. Wenn wir nicht an die Auferstehung Jesu Christi glauben, dass das Grab tatsächlich leer war, dann sind wir nicht Gläubige. Dann sind wir keine Christen, wie es so schön heißt, wenn wir das nicht glauben. Unser Glaube ist leer, er ist inhaltslos. Das heißt, da ist gar nichts dahinter, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben. Daran hängt alles, damit steht und fällt alles. Und das heißt auch, wir können auch keine Gemeinschaft im Glauben oder im Geist Gottes haben mit Menschen, die nicht an die Auferstehung glauben. Wir können natürlich mit ihnen sprechen, ja, können uns mit ihnen auseinandersetzen, aber wir sind dann nicht Glaubensgeschwister, weil der Glaube eben ganz klar an der Auferstehung, an die Auferstehung Jesu Christi gebunden ist. Und wenn wir uns mit dem großen Glaubenskapitel aus Hebräer 11 beschäftigen, mit den darin dargestellten Glaubensvorbildern, dann merken wir, dass diese alle weit über dieses irdische Leben hinaus geblickt haben und geglaubt haben. Für sie war es klar, dass es für Gott keine Grenzen gibt zwischen Leben und Tod. Es ist eine Grenze, eine Tatsache, mit der sich jeder Mensch abfinden muss, dass das irdische Leben irgendwann endet und er stirbt. Ja, aber diese Grenze, die für uns ganz klar gesetzt ist, gilt für Gott nicht. Gott kann über diese Schwelle zurückführen. Und das hat er mit seinem Sohn Jesus Christus getan. Er hat ihn vom Tod ins Leben zurückgebracht. Und das hat er Abraham, und der als Glaubensvater oftmals auch bezeichnet wird, das hat er geglaubt. Bei der Opferung Isaaks wird es deutlich, da steht in Hebräer 11, Vers 19 drin, er war bereit, ihn zu opfern, weil er eben geglaubt hat, dass er ihn auch aus den Toten wiederbringen würde können. Er wusste, für Gott ist es keine Grenze, kein Problem. Selbst wenn er den Isaak, den Sohn der Verheißung, opfert und umbringt, ihm das Leben nimmt, ja, wäre Gott in der Lage, ihn auch wieder ins Leben zurückzuführen. Das hat er Abraham geglaubt. Und genau diesen gleichen Glauben haben wir auch. Wir glauben an die Auferstehung. Wir glauben, dass mit dem Tod eben nicht alles zu Ende ist, sondern dass im Gegenteil das Leben eine ganz andere Qualität auf der anderen Seite hat. Wir bei Jesus, bei ihm sind, ja, und wir das als Hoffnung der Herrlichkeit auch in uns tragen dürfen. Und der Sohn Gottes, Jesus Christus selbst, glaubte das, dass sein Vater ihn würde vom Bereich des Todes wieder ins Leben zurückrufen. Wir werden es noch sehen. Er ist in dem Sinn ganz klar auch der Anfänger des Glaubens. Und manchmal steht auch in der Schrift übersetzt nicht, dass wir an Jesus Christus glauben, sondern den Glauben Jesu Christi haben. Das ist nämlich der gleiche Glaube, dass wir eben glauben, er kann vom Tod ins Leben führen. Das ist also der Kern, der wesentliche Inhalt unseres Glaubens. Wir glauben, dass Gott Leben schenken kann und auch vom Tod ins Leben führt. Warum glauben wir? Wir können nur glauben, wenn wir das Evangelium verkündigt bekommen und es gehört haben. Das klingt banal, ist es eigentlich auch, aber auf der anderen Seite nur für die, die die Gnade haben, wirklich auch das Evangelium zu hören. Ich habe es von klein auf hören dürfen, das ist ein sehr besonderes Geschenk, aber es gibt auch in unserem Land, Norddeutschland, Ostdeutschland, Gebiete, da gibt es viele Menschen, die haben noch nie was vom Evangelium gehört. Die können mit dem Namen Jesus nichts anfangen, die wissen einfach nichts. Bei denen ist das Evangelium nicht angekommen. Ganz zu schweigen von weiten Teilen unserer Erde, wo eben das Wort Gottes, so wie wir es hören, eben nicht so verkündigt wird. Und Paulus schreibt in Römer 10, Vers 14, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Er schreibt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Also es ist ganz essentiell wichtig, der Glaube kommt immer aus dem verkündigten Wort Gottes. Durch nichts anderes ist es möglich, zum Glauben zu kommen. Und in Epheser 1, Vers 13 beschreibt Paulus sehr klar, wie dieser Vorgang abläuft, dass man zum Glauben kommt und was dies für Konsequenzen hat. In ihm, in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also hören, glauben, mit dem Geist Gottes versiegelt werden. So läuft es ab. Dann sind wir Gläubige, dann sind wir Kinder Gottes, Söhne Gottes, gehören zur Familie Gottes. Es entsteht eine unauflösliche, deswegen das Bild des Siegels, untrennbare Verbindung zu unserem Vater im Himmel und zu seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Nun ist es aber leider ja nicht so, dass jeder, der das Evangelium hört, dann auch wirklich zum Glauben kommt. Also ohne, dass man es hört, kommt man nicht zum Glauben, klar. Aber wenn man es hört, kommt man nicht zwangsläufig zum Glauben. Ja, wenn wir Evangelisation machen, Jesuswoche halten, ja, bieten wir ganz, ganz bewusst das Evangelium auch denen an, die es vielleicht noch nicht so erfasst haben oder vielleicht auch noch nie gehört haben. Ja. Aber es kommen Einzelne zum Glauben. Aber viele kommen eben auch nicht zum Glauben. Ich habe lang auch Kindergottesdienst gemacht, ja, und da sind viele Kinder und Jugendliche, habe ich das Wort Gottes nahegebracht. Ich freue mich, dass viele immer noch da sind oder auch woanders glauben, aber es gibt natürlich auch viele, die sind da weg. Die haben das alles mal gehört, aber dann ist es irgendwo bedeutungslos in ihrem Leben geworden. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo dann Jahre und Jahrzehnte später doch noch diese Saat aufgeht. Deswegen werden wir nicht müde, das Evangelium zu verkündigen. Werden wir nicht ungeduldig, sondern legen wir es unserem Herrn hin, dass er den ausgestreuten Samen dann zu seiner Zeit auch aufgehen lässt. Schön ist es, wenn wir hier in unserem irdischen Leben zum Glauben kommen dürfen, wenn die Gnade und Liebe Gottes uns so erreicht, dass wir tatsächlich nicht im Herrschaftsbereich Satans und der Finsternis bleiben, sondern eben in das Reich des Sohnes, in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe auch versetzt werden. Also wir kommen zum Glauben nur, wenn wir das Evangelium hören. Aber es kommen nicht alle auf einmal zum Glauben. Bei manchen dauert es länger, länger im irdischen Lebensverlauf, und manche müssen erst danach zum Glauben finden. Das lesen wir, Vers 22, 1. Korinther 15, gleich wie in Adam alle sterben. Das ist eben so, seit dem Sündenfall ist es dem Menschen eben gesetzt, dass er sterben muss. Ja? Also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Also der Christus, der zweite Adam, dreht diese Gesetzmäßigkeit quasi wieder zurück. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, ja, nach was von Kriterien, wie kommt es, dass manche früh, spät, ganz spät durch viel Gericht zum Glauben finden? Das ist eine Sache, die uns Paulus in Epheser 1 auch schreibt, Vers 4 und 5. Er hat uns auserwählt in ihm, in seinem Sohn, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe, und uns so vorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Also nach dem Wohlgefallen seines Willens hat Gott uns vor Grundlegung der Welt auserwählt, die, die glauben. Das ist ein souveräner Akt Gottes gewesen, ja, und das sagt uns einfach das Wort, und das gehört zu unserem Glauben eben auch dazu, dass es eben diese Auserwählung vor Grundlegung der Welt gibt. Und deswegen ist es aber auch wichtig zu wissen, das ist kein Lotteriegewinn, wo man einfach das Glück hatte, da dabei zu sein, sondern das ist so, dass wir eben auserwählt sind als die Erstlinge. Wenn wir Christus als den Erstling sehen, der eben vom Tod ins Leben übergegangen ist, einen Herrlichkeitsleib erhalten hat und dann in den Himmel aufgefahren ist, dann war er der Erste, der diesen Weg genommen hat. Und wir, die Kinder Gottes sind, die zum Glauben gekommen sind, sind dann die Erstlinge nach ihm. Und danach geht es dann weiter, bis letztendlich Gott alles in allem sein wird und das Ganze all zurechtgebracht sein wird. Auch das lesen wir, wenn wir in 1. Korinther 15 dann weiterlesen. Es gibt also keine sogenannte doppelte Prädestination. Ja? Die einen sind zum Heil erwählt und die anderen eben zum Gericht und zur Hölle. Ja? Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Auserwählung beginnt also bei wenigen, die wiederum Multiplikatoren dann der Liebe und Gnade Gottes sein sollen. Die Auserwählten sind wichtig. Die haben einen wichtigen Dienstauftrag. Die sind nicht auserwählt, damit sie einen schönen Platz im Himmel haben, sondern damit sie in den Dienst gestellt sind. Zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade heißt da nichts anderes, als dass wir diese Gnadenbotschaft auch weitertragen, dass sie erreicht wird, bis eben im ganzen All sie angekommen ist. Und dann passiert eben das, was in Philipper 2, 10 und 11 ja auch steht. Jedes Knie, himmlische, irdische, unterirdische, wird sich willig beugen vor ihm, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und das ist ein wichtiger Auftrag, den auch alle Auserwählten haben, daran mitzuwirken. Das ist kein billiger Heilsuniversalismus, den wir da sehen, sondern wir wissen, dass es für viele Menschen, die eben nicht die Gnade des Glaubens, das Geschenk des Glaubens erhalten haben, dass da viel Gericht notwendig sein wird. Aber kein Gericht zur Vernichtung, sondern ein Gericht zur Zurechtbringung. Göttliche Erziehungswege. Wir können nichts dafür, dass wir jetzt schon glauben können und dürfen, dass wir zu diesen Erstlingen gehören. Wir glauben auch nicht, dass wir uns das verdient haben durch gute Werke oder auch durch äußere Rituale wie Taufe oder Handauflegung oder sonst etwas. Nein, Paulus schreibt sehr klar in Epheser 2, 8 und 9, durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also das war Paulus sehr wichtig, dass niemand sich rühmt, und jeder Gedanke, der in diese Richtung geht, dass ich selbst Anteil habe und dass ich das selbst mir irgendwie verdient habe, ist sehr gefährlich, weil er schmälert die Größe und die Gnade Gottes. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, wenn sowieso alles von vornherein vor grundlegender Welt schon alles klar ist, dann brauche ich ja gar nichts machen. Dann läuft ja sowieso alles von allein wie in einem Film ab. Ja? Aber so ist es nicht. Da sind wir wieder bei Römer 10. Wir wissen ja auch gar nicht, wer auserwählt ist. Wer gehört denn alles dazu? Das weiß nur Gott. Und wir müssen die Auserwählten, die müssen wir mit dem Evangelium erreichen, damit sie eben Glieder am Leibe des Christus werden können, damit sie Gläubige sind, damit sie in die Familie Gottes aufgenommen werden können. Und wenn wir glauben, glauben wir ja auch, dass Jesus wiederkommt, dass wir entrückt werden als Gemeinde. Und wann wird denn die Gemeinde entrückt? Was muss denn noch passieren, damit die Gemeinde entrückt wird? Es muss die Vollzahl der Auserwählten, die muss drin sein, die muss erfüllt sein, dann kann der Herr wiederkommen. Deswegen muss es unser Interesse sein, dass wir das Evangelium auch verkünden, dass wir Glauben erzeugen, ja, Menschen zum Glauben bringen, damit dann auch die Gemeinde entrückt werden kann. Das kann natürlich nicht passieren, bevor die Gemeinde nicht vollzählig ist. Ja, und wie wirkt sich das nun aus, dass wir glauben? In welchem Stand und Zustand leben wir, wenn wir glauben? Johannes 3, Vers 16 dürftet ihr alle kennen. Ich lese mal Johannes 5, Vers 24, da steht es in ähnlicher Weise drin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges, hat göttliches, unauflösliches Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wir lesen in Offenbarung 1, dass Jesus die Schlüssel des Todes und des Hades an sich genommen hat. Das heißt, da hat sich was Wesentliches verändert mit Kreuz und Auferstehung. Heißt, die, die wir an ihn glauben, gehen eben nicht in den Tod und nicht ins Gericht. Die, die nicht geglaubt haben hier auf der Erde, die werden in Tod und Gericht kommen. Das ist gar keine Frage. Das wird uns im Wort Gottes ganz klar bezeugt. Und wir, wenn wir hier irdisch ableben als Gläubigen, gehen eben nicht in den Tod, nicht ins Gericht, sondern wie es Paulus ausdrückt in Philipper 1, 23, wir werden bei ihm sein, bei Jesus sein. Paulus hatte ja Sehnsucht, bei Jesus zu sein, sagt aber, um euretwillen muss ich noch bleiben, ich werde hier noch gebraucht, aber ich hätte Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Diese Erwartung haben wir auch, wenn wir hier abscheiden, wir sind bei ihm. Das ist eine wunderbare Perspektive, die wir im Glauben haben dürfen. Und in Römer 5 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir sind also gerechtfertigt aus Glauben, und das heißt, dass wir Frieden mit Gott haben. Das ist was, was ich mir immer wieder gern selber auch zulese und zusage. Ich darf Frieden mit Gott haben. Das ist ein wunderbarer Stand, den wir als Kinder, als Familienmitglieder in der Familie Gottes haben dürfen. Wir haben Frieden mit Gott. Und ich denke, das ist das Beste und Wichtigste, was man im Leben erreichen kann. Nicht ein tolles Haus, tolle Autos und was weiß ich alles, sondern Frieden mit Gott zu erlangen. Weil davon kann man so viel ableiten. Da kann man so viel draus gewinnen. Das ist so eine wunderbare Basis für unser ganzes Leben. Besser können wir es gar nicht treffen. Das ist ganz unabhängig von unserem Bankkonto, unserem Familien- oder Bildungsstand, unserer Herkunft, unserem Bekanntheitsgrad, auch von unserem Gesundheitszustand. Wenn wir Frieden mit Gott haben, dann haben wir ein wunderbares Fundament, auf dem sich alles auch tragen und ertragen lässt, auf dem sich auch alles planen lässt, was wir so zu planen haben. Auf der Basis können wir alles entscheiden, was wir zu entscheiden haben. Wenn wir Frieden mit Gott haben als Richtschnur, Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 15, der Friede Christi, den können wir sicher auch mit dem Frieden Gottes gleichsetzen. Und den Frieden, den wir haben, der sei der Schiedsrichter in euren Herzen, er regiere in euren Herzen. Das muss ein wichtiges Kriterium sein. Wenn ich irgendwas bewege, wenn ich irgendwas zu entscheiden habe, irgendwas zu bewerten habe, der Friede Christi, der soll der Schiedsrichter sein, der soll das Maß vorgeben für eine Bewertung, ob was gut, richtig oder schlecht ist vor Gott. Und so werden wir, wenn wir Frieden mit Gott haben, natürlich auch diesen Frieden ausstrahlen und auch weitertragen. In Hebräer 12, 14 heißt, jaget den Frieden mit allen nach. Wir sollen mit allen Frieden halten, nicht nur mit denen, die uns sympathisch sind, sondern wir sollen Frieden halten mit allen und dem sogar nachjagen. Nachjagen ist etwas höchst Aktives, ja, was unsere ganze Energie beansprucht. Das ist schon eine sehr starke Aufforderung. Und unser Gott ist ein Gott des Friedens. Und wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und sein tausendjähriges Reich, sein Friedensreich aufrichtet, dann geht es da auch um Frieden. Ja, und wir sind ja seine Brüder quasi, ja, als Gläubige, als Glieder an seinem Leib. Das heißt, wir haben es damit zu tun, Frieden zu schaffen. Nicht den Weltfrieden, den kriegen wir nicht hin, das wissen wir, der ist auch nicht verheißen. Aber da in unserem Umfeld, wo wir sind, wo man es mit uns zu tun hat, da sollen wir Frieden schaffen. Wo immer das geht, wo immer wir Einfluss haben. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht gelingt. Aber das ist mir immer wichtig, wenn ich in irgendeine Situation reinkomme, auch in eine Auseinandersetzung reinkomme, dass ich versuche, da Frieden zu schaffen, eine friedliche, eine gottwohlgefällige Lösung zu finden, Einfluss zu nehmen im Hinblick auf Frieden schaffen. Und wir sind in eine Gnade hineingestellt, steht auch in Römer 5 drin. Auch ein wunderbarer Zustand, wir stehen in der Gnade drin. Das Bild habe ich unheimlich gern. Das ist, wie wenn man in so einem strömenden Wasserfluss drin steht. Ja, das fließt niemals ab. Wir stehen da drin, wir sind davon umspült und ganz umgeben von dieser Gnade. Und wir brauchen diese Gnade, diese Zugewandtheit Gottes jeden Tag, weil wir eben zwar nicht mehr sündigen müssen, aber halt doch dennoch den fleischlichen Leib noch an uns tragen und unsere Seele oftmals mehr an unserem eigenen Wohlbefinden interessiert ist, als an dem, was Gott will. Und wir natürlich auch noch sündigen. Und wir brauchen die Gnade jeden Tag neu. Und wir sind jeden Tag neu in diese Gnade auch hineingestellt. Und wenn wir das erkannt haben, dass wir als Begnadigte durch unser Leben gehen, dann haben wir auch Gnade für andere. Das wirkt sich auf den Umgang mit anderen aus. Und dann rühmen wir uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist eine ganz konkrete, lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen. Das ist das, auf das wir zugehen, die Herrlichkeit Gottes. Auch wenn wir uns vielleicht das gar nicht so vorstellen können, was das bedeutet. Es ist Gemeinschaft mit Gott, es ist Friede, ja, es ist die Herrlichkeit Gottes, wo er wirkt. Und wenn sein Wesen Liebe ist, dann glaube ich, dass es uns da wunderbar gut geht. Diese Hoffnung ist konkreter Inhalt unseres Glaubens, Ziel unseres Glaubens. Dahin führt er uns hin. Und dahin sollten wir uns natürlich auch ausrichten. Und wir werden, wenn wir dann mit dem Christus vereint sind nach der Entrückung und vor dem Richterstuhl Gottes offenbar geworden sind, ja, werden wir auch einen Herrlichkeitsleib bekommen, ja, und dann mit dem Christushaupt zusammen in Macht und Herrlichkeit auf die Erde kommen. Ja. So steht es in Kolosser 3, Vers 4 drin. Wir werden mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Die Gemeinde als Leib des Christus vereint mit dem Christus als Haupt wird offenbart werden und das Friedensreich dann auch mit aufrichten. Das ist eine wunderbare Verheißung, die wir uns kaum vorstellen können. Manchmal versuche ich mir das vorzustellen, wie es tatsächlich sein wird oder sein könnte. Aber eigentlich ist es was, was wir einfach im Glauben fassen müssen und sollen. Aber es ist eine wunderbare Hoffnung, die wir da haben dürfen. So, jetzt habe ich eine gewisse Einleitung gemacht. Was ist eigentlich unser Glaube? Was ist Kern und Inhalt unseres Glaubens? Und dann, warum glauben wir überhaupt und in was für einen Stand versetzt uns das? Und jetzt geht es darum, Thema Wachstum im Glauben, was bedeutet das jetzt? Wie geschieht das? Paulus schreibt dazu am Ende seines irdischen Lebens in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Wenn wir Paulus, der wirklich ganz und gar sein Leben dem Auftrag Gottes gewidmet hat, das so formulieren, hören, dann ist das natürlich für uns schon ein gewichtiges Wort. Damit ist nicht gemeint, dass er sich den Glauben erkämpft hat, ja, sondern dass er durch den Glauben in Kämpfe hineingestellt war. Und das müssen wir wissen, wenn wir im Glauben stehen. Wir haben den wunderbaren Stand, den ich vorher dargestellt habe, aber wir sind damit auch automatisch in einen Glaubenskampf gestellt. Und wir sind eben nicht mehr von uns selbst bestimmt. Wir haben kein selbstbestimmtes Leben mehr, sondern wir haben ein Leben, das von Gott und von unserem Herrn Jesus Christus bestimmt wird. Wir haben einen Vater im Himmel, mit dem wir in einer engen Beziehung stehen, und das prägt unser Leben. Wir sind ganz unter der Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus, und das ist das Beste, was uns passieren kann. Aber wir sind auch noch im Fleisch, wie es das Wort Gottes sagt. Wir sind auch noch ganz normale Menschen. Wir sind Menschen, die Wutanfälle kriegen. Wir sind Menschen, die auch mal jemand anlügen, was nicht so eine fünfmal gerade sein lassen. Wir sind Menschen, die vielleicht anderen großes Unrecht auch noch tun. Wir können noch sündigen, auch wenn wir das nicht müssen. Das Gesetz der Sünde und des Todes gilt für uns nicht mehr. Haben wir letzten Mittwoch ja auch gehört. Aber wir können das noch. Und wir haben einen Kampf mit unserem Ich, auch mit unserer Seele zu führen. Ja? Paulus schreibt ja selber, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich, schreibt er in Römer 7. Ja? Und in Galater 5, 17 sagt, der Geist und Fleisch sind einander entgegengesetzt. Ja, der Geist Gottes auf der einen Seite, den wir in uns wohnen haben, wenn wir glauben, mit dem wir versiegelt sind, ja, der will uns natürlich immer zum Herrn, zu Gott hinführen. Der will uns immer unter den Willen und auf die Wege Gottes stellen, während unser eigenes Ich doch immer wieder auch versucht, sein eigenes Programm zu entwickeln. Und manchmal ist das Programm sogar ganz fromm. Ja. Da bin ich vielleicht ganz toll im Auftrag des Herrn unterwegs, und wenn man genau hinguckt, ist es im Auftrag meiner selbst, weil ich es halt gerade gern mache und weil ich denke, das ist doch toll, und gar nicht wirklich frage, ist es wirklich das, was Gott will? Auch das kann ja passieren. Das sind dann die Holzheu und Stoppeln, die dann verbrennen vor dem Richterstuhl Christi. Und es ist nicht nur so, dass Paulus diesen Kampf zu kämpfen hatte, den Kampf gegen sich selbst, den er, wie gesagt, im Römerbrief selber schildert. Er hatte natürlich auch einen Kampf zu kämpfen von außen. Schon ganz früh war er sehr angefochten. Die Juden haben ihn ja verfolgt. Ja, er ist ja immer auf seinen Missionsreisen immer zuerst in die Synagoge gegangen, und es ging nie lange gut. Da gab es immer Zoff. Und irgendwann hat er aufgehört, mit den Juden zu sprechen, und hat gesagt, jetzt gehe ich nur noch zu den Nationen. Nur noch außerhalb der jüdischen Gemeinde. Ja, weil er einfach gemerkt hat, mit den Juden gibt es immer Ärger. Und dann gab es natürlich auch viele Gemeinden aus Juden und Nationen. Ja? Und deswegen hat Paulus auch zu den Themen im Galaterbrief, im Römerbrief, was ist jetzt mit dem Gesetz, was spielt das Gesetz für eine Rolle? Ja? Und hat sich damit sehr stark auseinandergesetzt. Ja? Aber es war ein Kampf in jeder Gemeinde. Ja? Was ist denn die richtige Lehre? Was gilt denn nun? Was ist denn nun richtig? Und viel Kampf auch von außen. Er wurde gesteinigt, er wurde ausgepeitscht, er war in Stürmen, Schiffbruch erlitten und, schreibt er im 2. Korintherbrief. Das war ein Kampf, das war kein einfaches Leben. Aber ich denke, er hat es gern auf sich genommen, weil er wusste, das ist der Auftrag und der Weg seines Herrn für ihn. Und so schreibt er es dann auch an seinen, wie soll ich sagen, Nachfolger oder auch seinen geistlichen Sohn Timotheus, im 1. Timotheus 1, 18 und 19, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch dieselben den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben. Also er sagt Timotheus ganz klar, wenn du in meiner Spur läufst, dann wird es Kampf bedeuten. Ja? Kämpfe den guten Kampf und bewahre den Glauben. Und in Kapitel 6 im 1. Timotheusbrief schreibt er nochmal: Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachtrachtend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Da hat er ganz klar, ihm ganz konkret gesagt, wie es abläuft, was sein Auftrag ist, was es bedeutet, im Dienst für den Herrn zu stehen, auf den Wegen zu gehen, die er mit Paulus begonnen hat. Kämpfen heißt, ich muss aktiv sein. Ja? Glauben bewahren und kämpfen, so zeigen uns diese Bibelstellen, das gehört zusammen. Und beim Kämpfen passiert was. Wenn ich im Kampf bin, dann sind meine Sinne geschärft. Ja? Dann ist alles auf diesen Kampf ausgerichtet. Da mache ich nicht nebenher noch irgendwas anderes. Ein Kampf fordert von mir 100%. 100% meiner Aufmerksamkeit, 100% meiner Kraft. Denn alles, was mich im Kampf schwächen kann, ja, wo ich abgelenkt bin, ja, das droht mich, den Kampf auch verlieren zu lassen. Und im Kampf trainiere ich dann auch meine Muskeln und da kann ich dann auch Kraft antrainieren und dann wird auch mein Glauben dann stark und auch wachsen, wenn ich mich auf diesen Kampf einlasse. Und diesen Glaubenskampf, der stärkt auch unseren Glauben, festigt unseren Glauben und lässt unseren Glauben wachsen, wenn wir ihn denn wirklich bereit sind zu kämpfen. Und Paulus nennt dazu einige wichtige Dinge, sich ein gutes Gewissen bewahren. Ich denke, der Geist Gottes arbeitet sehr stark mit unserem Gewissen zusammen. Ja? Wenn wir gläubig sind, wenn wir im Wort Gottes vertraut sind, ja, dann wird unser Gewissen sehr stark vom Geist Gottes natürlich auch bestimmt. Und wenn, das kennt jeder, ob er gläubig ist oder nicht, wenn sein Gewissen anschlägt, kann man immer noch sagen, ich folge dem, was mein Gewissen mir sagt, oder ich folge dem nicht. Und das gilt für den Geist Gottes genauso. Wenn der Geist Gottes sich in mir meldet, wenn ich vielleicht gerade zornig bin oder mir irgendwas Schlechtes überlege und dann kommt irgendwas in mir, wo ich denke, na, ich weiß eigentlich genau, das ist nicht so, wie Gott es eigentlich will. Das ist nicht der Friede, den du weitertragen möchtest. Ja, dann geht es darum, bin ich dann gehorsam? Bin ich dem auch gehorsam und sage, ja, ich gehe diesem Hinweis, den mir der Geist gibt, diesem Wegweisung, der gehe ich nach. Oder mache ich dann doch wieder mein eigenes Ding, ja, und bin dann nicht von Gott verworfen, ja, kann wieder aufstehen, er ist gnädig, die Gnade gilt, er macht auch mit mir weiter, ja, aber ich muss mir das klar sein, Glaube zieht auch Glaubensgehorsam nach sich. Hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern Glaubensgehorsam entsteht dann, wenn die Liebe Gottes und die Gnade Gottes so tief in mir verwurzelt ist, dass sie einfach mein Denken und Handeln immer mehr prägt. Ganz konkretes Beispiel von Geldliebe, Habgier und Habsucht. Das ist klar. Wenn wir sagen, 100% brauchen wir eigentlich für diesen Kampf, in den wir da reingestellt sind im Glauben, dann kann ich nicht viel Energie dazu verwenden, immer mehr Geld anzuhäufen. Und wenn man sich's mal logisch überlegt, gibt es ja eigentlich nichts Dümmeres, als Überfluss zu mehren. Die meisten von uns, vielleicht sogar alle, leben ja in Überfluss. Ja? Und wenn man in ein Fass, das ganz voll ist, immer noch mehr Wasser reinleert und reinleert und reinleert, ist es eigentlich Quatsch, weil es ist ja schon voll. Ja? Das heißt, in ein volles Fass noch mehr reinleeren zu wollen, ist eigentlich völlig unnütz, ja? Und unklug. Ja? Und da muss ich, sage ich mir selbst zuerst, da muss ich manchmal auch mein Denken korrigieren und sage, du hast doch eigentlich viel mehr, als du brauchst. Warum strebst du danach, noch mehr zu kriegen? Ja? Wenn das Fass voll ist, warum soll es noch mehr? Es läuft ja eh über. Ja. Und wenn wir Geld weitergeben und spenden, das ist gut und wichtig, das gehört für mich ganz klar dazu, ja, dass ich abgebe. Aber ehrlich gesagt, gebe ich von meinem Überfluss ab. Ich könnte mir natürlich von dem, was ich spende, auch was Tolles kaufen, klar. Aber ich verzichte eigentlich nicht wirklich auf was. Ja. Und ich glaube, das ist das, was auch der Paulus meint. Natürlich sorgen wir für unsere Auskommen, auch für das Auskommen derer, die uns anvertraut sind, das ist ganz klar. Aber wir sollten unsere Energie nicht auf das verwenden, was uns die Welt quasi vorlebt, dass wir immer noch mehr und schneller, weiter, höher gehen müssen, sondern das ist es nicht wert, das ist nicht das, wo unsere Energie reinfließen soll. Ja, und deswegen Wachstum im Glauben werden wir auch dann sehen, wenn wir in unseren Glauben auch investieren, wenn wir auch den Kampf auch kämpfen, ja, den das auch bedeutet. Und das ist was, was uns nichts in dem Sinne kostet, dass wir was verpassen. Das ist mir ganz wichtig, ja, sondern das ist was, wo wir auch glauben müssen und hoffentlich auch glauben und die Erfahrung schon gemacht haben. Wenn wir das dann so tun, dass wir so leben, wie es uns der Geist Gottes anzeigt und wie es uns sein Wort sagt, ja, dass wir dann auf nichts zu verzichten haben, dass uns dann nichts entgeht, sondern dass wir sagen, dann laufen wir eigentlich in der Segensspur Gottes. Dann laufen wir eigentlich auf dem Weg, den Gott uns vorgezeichnet hat. Ja? Und das ist ja wiederum das, was für uns das Beste ist, was uns passieren kann. Dass wir in der Spur laufen, die Gott uns gelegt hat, in seiner Segensspur laufen. Das heißt nicht, dass wir nicht mal krank werden oder mal irgendwelche Misserfolge auch haben oder irgendwelche Scheitern zu verkraften haben. Das ist damit nicht gemeint. Aber wir laufen wirklich in der Spur Gottes und egal, was uns da passiert, sind wir grundsätzlich in der richtigen, in der besten Spur, in der wir nur gehen können. Und das ist was man im Glauben auch mal fassen muss, ja? Was einem auch bei diesem Kampf, den man ja zu kämpfen hat, auch wirklich dann hilft. Und so sagt der Psalmdichter ja auch, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er fordert seine Seele auf, den Herrn zu loben, sich auf den Herrn auszurichten. Unsere Seele an sich, wie gesagt, ist von Haus aus dem eigenen Wohlbefinden dienlich. Die macht immer gerne das, was ihr am besten gefällt, wozu sie einfach Lust hat. Und das ist ja bei uns überhaupt kein Problem, wenn einer lebt, so wie er gerade Lust hat, ja. Das ist ja absolut geduldet in unserer Gesellschaft. Das ist ja fast normal, da hat keiner was dagegen, es sei denn, es ist zu Lasten von anderen. Aber so ein hedonistischer Lebensstil, der wird ja regelrecht kultiviert und gepflegt. Ja, das ist aber nicht unser Programm, das ist nicht das Programm, was unser Herr für uns vorgesehen hat. Kampf des Glaubens auch da, wie beim Glauben an sich selbst, an sich auch, ist uns Jesus Christus, unser Haupt, das größte Beispiel. Der größte Kampf, den Jesus auf Erden zu kämpfen hatte, war der Kampf in Gethsemane vor seiner Verhaftung. Wenn man das durchliest, dann wird einem deutlich, dass es da wirklich, dass Jesus da an seine Grenzen kam. Da war er natürlich klar der Sohn Gottes, aber er war auch Mensch, ja. Und er hat diesen Kampf zu kämpfen gehabt, bis er Blut und Wasser geschwitzt hat. Ja, so steht es drin. Ja. Und er war wirklich am äußersten Rand dessen, was er tragen und ertragen konnte. Aber was? Und er hat gesagt, lass diesen Kelch doch an mir vorübergehen, weil ihm war klar, was ihm bevorsteht, nämlich eine vorübergehende Trennung vom Vater, was Furchtbares für ihn, was er sich nicht vorstellen konnte. Aber was hat er gesagt? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist genau diese Haltung, die uns ein Vorbild ist, ja, wo er den größten Kampf selbst auch zu kämpfen hatte, uns das auch vorgemacht hat in Gethsemane und sich auf diesen Kampf eingelassen hat und ihn so gekämpft hat, dass er sich dem Willen des Vaters untergeordnet hat. Und wenn man sich überlegt, will sich ja gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn er diesen Kampf verloren hätte, ja, wenn er diesen Weg nicht zu Ende gegangen wäre ans Kreuz, ja, nicht auszudenken. Das war ja genau das, was der große Wendepunkt der Welt und der Heilsgeschichte war, eben sein Sterben am Kreuz, das Vergießen seines kostbaren Blutes für alle Schuld und Sünde der ganzen Welt. Eine weitere Passage, Kolosser 3, Da schreibt Paulus ein ganzes Programm, was wir jetzt zum Schluss noch betrachten wollen, wenn wir vom Glaubenswachstum reden. Lest die ersten drei Verse. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. In Vers 1 heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, da sind wir wieder beim Kern unseres Glaubens, der Auferstehung, dann sind wir als Glieder an seinem Leib, am Leib des Christus, als Brüder nach Römer 8, ja, Jesu, sind wir mit auferweckt. De jure, de facto natürlich noch nicht. Das kommt dann erst bei der Entrückung. Wenn wir entschlafen sind, werden wir auferstehen oder eben auch direkt entrückt werden. Dann müssen wir, wenn wir mit auferweckt sind, auch da hinschauen, wo der, der tatsächlich der Erstling ist, wo der ist. Und das ist eben droben. Droben im Himmel, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Darauf sollen wir sinnen. Passt natürlich zu dem, was am Timotheus schon geschrieben hat, was ich schon zitiert habe, nicht auf das sinnen, was auf der Erde ist, sondern auf das, was droben ist. Und steht auch, unser Leben ist verborgen in Gott. Das heißt, es ist von außen nicht sichtbar. Man sieht jemand nicht direkt an, ob er jetzt ein Kind Gottes ist, ob er gläubig ist. Es wird erst dann, das ist dann der folgende Vers, den ich schon zitiert habe, offenbart in Herrlichkeit werden wir erst dann, wenn wir mit Jesus wieder auf die Erde kommen. Aber das verborgene Leben mit Gott sollte doch unserem Umfeld auffallen, nicht als das, was es wirklich ist, sondern als etwas, was uns unterscheidet von denen, die dieses Leben eben nicht haben, ja? Die diesen Glauben nicht haben. Unser Umfeld sollte wahrnehmen, irgendwas ist mit dem anders. Der tickt irgendwie anders. Der strebt nach was anderem. Der ist nicht so unterwegs wie wir. Und das ist ein Anspruch, den ich auch an mich habe. Ja? Und deswegen ist mir wichtig, dass wir unseren Glauben bezeugen und dass wir die Gelegenheiten dazu nutzen. Mir tut es oft weh, wenn ich merke, da wäre eine Gelegenheit gewesen, vielleicht beim Mittagessen in der Kantine mit den Geschäftskollegen, mal was zu sagen, mal den Glauben zu bezeugen. Und dann flutscht die Gelegenheit so weg und hinterher tut es einem richtig leid. Manchmal greift man auch die Gelegenheit beim Schopf und da ist es erstaunlich. Manche Leute grinsen dann ein bisschen, aber andere fragen dann auch durchaus mal nach. Ja? Also haben wir auch den Mut, unseren Glauben dann auch zu bekennen, das, was in uns eigentlich verborgen ist, ja, aber nach außen durch einfach unser Sein und wie wir denken und handeln, was auch augenfällig ist für die, die es mit uns zu tun haben, dann tatsächlich auch über den Glauben zu sprechen. Ein weiterer Abschnitt, den ich noch lesen möchte, aus Römer 12, Vers 3 bis 8. Da schreibt Paulus von dem zugeteilten Maß des Glaubens. Eine Stelle, die mich beschäftigt hat, was damit wohl gemeint ist. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung oder Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen, nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt oder Bereitwilligkeit, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also nach Vers 3 gibt es eben dieses zugeteilte Maß des Glaubens und es gibt ganz verschiedene Gnadengaben und ganz verschiedene Aufgaben, die wir auch haben. Wichtig ist, es gibt ganz unterschiedliche Aufgaben, die wir im Glauben haben. Und es gibt auch keinen Einheitsglauben. Wir glauben, ich würde mal sagen, wir glauben das Gleiche, aber wir glauben nicht alle gleich. Ja, weil wir eben Glieder am Leib des Christus sind und das gefällt mir an dem Bild so gut. Unser Körper, unser Leib hat eben verschiedenste Glieder und Funktionen. Ja? Und alles wird gebraucht, jeder Einzelne wird gebraucht, damit der gesamte Leib funktioniert. Und das Bild vom Leib, was der Paulus uns zeichnet, heißt auch, dass wir nicht alleine im Glauben stehen, sondern wenn wir im Glauben wachsen, ja, dann müssen auch die anderen irgendwo mitwachsen. Der Leib an sich muss ja quasi auch gleichförmig irgendwo wachsen. Die Auferbauung des gesamten Leibes sollte uns auch als Teil dieses Leibes ein Anliegen sein. Ja, und deswegen gibt es ja diese Hirten und diese Evangelisten, diese Propheten, diese verschiedenen Dienste, ja, für die Auferbauung des Leibes, die ist ja auch gesetzt. Es gibt also keinen Einheitsglauben, aber wir glauben natürlich immer auf dem Fundament von Kreuz und Auferstehung. Jeder einzelne Mensch, unabhängig vom Geschlecht, von der Nationalität, von allem, es ist immer der neue Mensch, von dem Paulus auch in Kolosser 3 und Epheser 4 schreibt, bei dem neuen Mensch gibt es keine Nationalität mehr, keine Sküte, kein Grieche, kein Barbar, weder Mann noch Frau, das ist alles bedeutungslos. Der neue Mensch ist einfach neuer Mensch, ganz neutral, von Gott eine neue Kreatur mit göttlichem Leben ausgestattet. Und jetzt haben wir unterschiedliches Glaubensmaß, ja, und was ist denn damit eigentlich gemeint? Ja? Warum ermahnt Paulus die Römer regelrecht, dass sich jeder Einzelne gemäß dem Maß seines Glaubens verhalten soll? Ich denke, es sind zwei Gründe. Es soll sich niemand überheben, nicht höher von sich denken, als er ist. Sich überheben heißt nicht irgendwie schwärmerisch überdrehen, ja, sondern wirklich maßvoll auch glauben, ja? Nicht ins Schwärmerische abdriften, nicht auch andere quasi abbügeln oder überfahren, ja? Sondern besonnen bleiben. Paulus mahnt zur Besonnenheit, ja? Auch auf den anderen neben mir achten, der auch mitglaubt. So ehren wir unseren Herrn, so verletzen wir auch unsere Glaubensgeschwister nicht und das schützt uns auch davor, wenn wir eben nicht im Glauben überdrehen, ja, irgendwann in eigener Mission aktiv zu werden und vielleicht gar nicht mehr zu fragen, ob das wirklich der Wille Gottes ist, was wir da tun. Und das Zweite, niemand soll einen Glauben heucheln, den er eigentlich gar nicht hat. In einer Gemeinschaft, ob das eine Gemeinde oder ein Hauskreis ist, ja, kann auch immer ein gewisser Gruppenzwang entstehen. Kann auch ganz unbewusst sein. Das heißt, ich nehme was an, es färbt was ab aus einer Gemeinschaft, aus einer Gruppe, was ich irgendwo übernehme, was aber gar nicht mein eigen ist. Ja? Oder wo ich denke, da muss ich mich anpassen oder ein bisschen was vorspielen, ja? Weil man das halt so macht. Ich glaube, das ist nicht das, was Glaube wirklich bedeutet. Wir sollen ungeheuchelt und sehr authentisch glauben. Und wenn wir nur einfache Gebete sprechen können, dann sind es einfache Gebete. Dann sollen wir uns nicht verbiegen, ja? Sondern wir sollen so beten, wie es uns aufs Herz gelegt ist und wie es uns auch entspricht, als ein Beispiel. Ja? Also sind wir im Glauben so, wie wir wirklich stehen? Stellen wir das dar, was wir wirklich im Glauben sind? Wir können auch die Schwachen im Glauben nicht dann erkennen, wenn sie quasi Stärke vortäuschen. Ja? Das sollten wir auf jeden Fall nicht tun, sondern wir sollten, wenn wir im Glauben schwach sind, auch diese Schwäche nicht versuchen zu übertünchen. Ich kann nur dann im Glauben gesund wachsen, wenn ich auch meinen Glauben authentisch lebe und authentisch auch darstelle. Wenn ich in so ein Fahrwasser komme, dass ich irgendwo was im Glauben darstellen will, was ich nicht habe, dann ist es nicht gut, dann dient es nicht zum Wachstum. Ja, Wachstum im Glauben, das war unser Thema. Die Zeit ist um. Es gibt noch viel zu dem Thema zu sagen, noch viele Bibelstellen. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Glauben heißt kämpfen. Wir müssen uns auf diesen Kampf einlassen und diesem Kampf bewusst sein. Aber wir haben auch Hilfe. Wir haben nach Apostelgeschichte 2,42, das, was die Gemeinde praktiziert hat, die Urgemeinde, das können wir übernehmen. Ja? Wir haben das Wort, die Lehre, wir haben das Gebet, wir haben die Gemeinschaft und auch das Brotbrechen. Das sind so vier Säulen, die gesetzt sind, die bekannt sind. Ja? Und das vereint uns und das stärkt uns. Wenn wir im Abendmahl zusammen sind, ist es natürlich auch immer eine sehr starke Selbstvergewisserung unseres Glaubens, die wir miteinander praktizieren. Ja, und dass wir ihn loben und ehren und zu seinem Gedächtnis, was er für uns getan hat, uns versammeln und es auch verkündigen. Wachstum im Glauben setzt eben voraus, dass wir ehrlich und authentisch unseren Glauben leben und dass wir, wenn uns der Geist Gottes was anzeigt, dass wir dem auch Folge leisten. Dann werden wir auf einen Wachstumsweg kommen. Wir müssen Glaube auch dadurch pflegen, dass wir Glaubensgehorsam auch üben und dass wir nicht ja auch die Gemeinschaft verlassen, sondern dass wir eben im Gebet täglich verbunden bleiben, im Wort Gottes auch fest verwurzelt sind und nicht von jedem Wind der Lehre dann auch abgebracht werden können. Und dass wir uns nicht von irdischen Themen vom Glauben abirren und in die Irre führen lassen. Das wünsche ich uns, dass wir das mitnehmen heute Abend und dass vielleicht jeder irgendwo auch sein Glaubenswachstumsfeld für sich auch vielleicht neu entdecken durfte. Amen. Vater im Himmel, da möchte ich dir von Herzen dafür danken, für deine große Liebe, die du zu uns hast und für die Gnade, in die wir hineingestellt sind als deine Kinder. Danke, dass deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist und dass wir, weil du in uns Wohnung gemacht hast, weil du deinen Geist in uns gegeben hast und uns damit versiegelt hast, können wir so leben, wie du es willst. Und lass uns auch das vollziehen und auch gehorsam sein, wenn du uns etwas zeigst, wenn du zu uns sprichst, wenn du uns Hinweise gibst, dass wir wirklich in deiner Spur laufen, dass wir nicht abirren auf andere Wege, sondern in deiner Spur laufen. Danke, dass uns deine Gnade auch immer wieder zurückführt auf die richtige Spur, uns auch immer wieder aufhilft. Und danke, dass wir Hoffnung haben dürfen, auch für alle Menschen. Dass wir das wissen dürfen, dass dieser Glaube aufgrund deiner Auferstehung, aufgrund deines Sterbens am Kreuz, Herr Jesus, dass dieser Glaube mal durchdringen wird, bis jedes Geschöpf, jedes Knie sich beugt und es bekennen wird. Und so gebrauche uns auch da, wo du uns hinstellst in unserem Umfeld, dass unser Glaube ausstrahlt, dass wir ein Hinweisschild sind auf dich, ein Wegweiser zu dir. Amen.